Heute ist die Clara Kühne bei mir von Trakanis. Ich freue mich total. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, hallo und danke auch für die Einladung. Es freut mich sehr, heute da zu sein und über ein spannendes Thema zu sprechen.
Für alle, die dich noch nicht kennen, willst du einmal ganz kurz vorstellen, was du machst, wer du bist, wo du herkommst?
Ja, klar, gerne. Also, ja, hast ja schon gesagt, im Prinzip habe ich mich selbstständig gemacht als Hundetrainerin mit Drakanis Hundetraining und habe mich dabei auf das Thema Aggressionsverhalten fokussiert. Also da liegt halt einfach so ein bisschen mein Schwerpunkt, möchte ich mal behaupten. Und arbeite halt im Zuge dessen sowohl im Einzelcoaching-Bereich als aber auch im Intensivcoaching-Bereich, gebe Seminare und verschiedene auch Webinare zum Thema oder alles roundabout Aggressionsverhalten, was natürlich auch mit dazu gehört. Ein sehr großer Punkt ist auch das Thema Sozialverhalten von Hunden oder auch Resozialisierung von Hunden bei auffälliger, ja, ich sag mal, bei Auffälligkeiten im Sozialkontakt als Beispiel. Und genau, ich komme vom Bodensee, also ich arbeite auch am Bodensee, bin aber gerade seminartechnisch irgendwie so ein bisschen quer durch Deutschland unterwegs. Ja, das ist, glaube ich, erstmal so alles, was man so von mir wissen muss, glaube ich, am Anfang. Ansonsten, ja, ich sag mal so philosophietechnisch ist natürlich auch so ein bisschen ein Punkt, da werden wir mit Sicherheit noch ein bisschen drüber sprechen, in welche Richtung so meine Arbeit geht, weil das ist ja auch immer so ein großer Punkt in der Hundebubble. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit deinen Gästen, ne? So das Thema mit, also ich arbeite sowohl mit Strafe als auch mit positiver Verstärkung, ist vielleicht noch eine Sache, vielleicht erwähnenswert wäre, weil es auch immer ein großer Diskussionspunkt ist. Ja. Jetzt habe ich schon so viel geredet zur Vorstellung und allgemein. Deswegen, ich denke, oder ich hoffe, dass das genügt erstmal am Anfang.
Ich finde, vor allem, wenn man einen Podcast macht, das erste Hundejahr, finde ich es ja auch total wichtig, sich eben mal dem Thema zu widmen, weil ich das ja ganz oft erlebe, dass vor allem die Leute, die sich einen Welpen holen, sich den Welpen holen, weil sie denken, boah, wenn ich einen Welpen habe, dann kriege ich ja quasi keinen Problemhund. Und das ist ja wirklich so mit, ja, die größte Lüge, die sich die Leute so ein bisschen vormachen, weil genau das ist ja das Problem. Wenn ich halt eben Anfänger bin, mache ich vielleicht noch viele Fehler. Vielleicht weiß ich bestimmte Dinge nicht, vielleicht hole ich mir eine Rasse, wo ich mich nicht richtig informiert habe und. Und auf einmal denke ich, hey, ich habe einen Welpen, jetzt mache ich alles richtig, aber dann sollte ich ja auch alles richtig machen und das ist gar nicht so einfach. Und das wird ja auch heute Thema unserer Podcast-Folge, nämlich so ein bisschen so rund um das Thema Prävention. Worauf sollte ich eigentlich achten, damit ich vielleicht eine gute Chance habe, dass kein Problem entsteht? Beziehungsweise, ich glaube, jeder Hund entwickelt seine Macken, egal was man alles richtig macht.
Ja, Gott sei Dank. Sind nicht alle gleich und haben alle ihren Charakter. Ist ja auch
Wäre
irgendwie
ja.
das Schöne daran. Ja, aber es ist definitiv, wie du schon so schön jetzt in der Einleitung gesagt hast, ein wahnsinnig wichtiger Punkt oder auch, ich möchte mal fast mitunter behaupten, ein Mythos auch irgendwo. Wenn man halt zu blindlings an die Geschichte rangeht, sich einen Hund zu holen, also gerade eben auch einen jungen Hund, ne, und den dann halt einfach auch dann in der Verantwortung steht, den durch die Sozialisierungsphase zu führen und die, ja, ich sag mal, die Gleise so dementsprechend auszulegen, dass halt wirklich keine Probleme entstehen. Ja, das ist, stellt man sich immer so einfach in Anführungszeichen vor. Und ja, es gibt mit Sicherheit auch Hunde, wo das, die einem da ganz schön zuspielen. Aber es gibt halt auch einfach die Fälle, und das finde ich halt auch im Coaching-Bereich immer wahnsinnig traurig zu sehen, wo gerade in der frühen Sozialisierungsphase halt seitens der Halter beispielsweise oder Halterinnen beispielsweise Fehler gemacht worden sind oder vielleicht einfach nicht alles so ganz perfekt und er vielleicht auch nicht einfach so ernst genommen wurde in dieser Phase und sich daraus so ein Problem entwickelt hat, ne, was dann nachher am Ende dann ja bei mir auf dem Hundeblatt steht. Und ich sag mal so, ein Problem herauszuarbeiten, was schon besteht, ist vom Arbeitsaufwand, vom Nervfaktor her und vielleicht vom finanziellen Thema her, wenn man betrachtet, wie viel Training das dann bedarf, wieder herauszuarbeiten, häufig aufwendiger, als wenn man halt von vornherein versucht, zumindest sämtliche, ja, ich sag mal, Bedingungen so auszulegen für den Hund, dass wir gar nicht erst in den Bereich Problemhund kommen.
Ja, und ich glaube, das wird ja auch meistens gerne mal unterschätzt, weil ich glaube, dass viele halt denken, ah ja, ich mache das ja von Anfang an einfach richtig und dann gehe ich halt in eine Welpenschule und dann habe ich ja im Grunde meinen Soll erfüllt. Wo soll denn da jetzt noch ein Problem entstehen?
Ja, das ist immer. Ich finde es witzig auch, dass du es ansprichst, weil da habe ich letztens auch erst mit einem Kollegen drüber gesprochen. Dass es ja häufig so ein bisschen ein Problem ist, so die Vorstellung eben, genau wie du es gerade gesagt hast, ich gehe einfach mit meinem Welpen dann regelmäßig in die Welpenschule. Das ist so einmal in der Woche, hat man so eine Pflichtstunde, wo dann quasi Erziehung gemacht wird und alles Mögliche. Und wirklich auch vorausgesetzt, diese Welpenstunde ist auch wirklich gut. Ja, da gibt es ja auch von bis. und definitiv auch, ich sag mal, Settings, die jetzt vielleicht eher ungünstig sind. Man muss ja bei der Welpenstunde schon auch irgendwie gucken und aufpassen, wie das Ganze abläuft. Aber was ich eigentlich sagen wollte, eben genau der Punkt, was du sagst, ne? Viele verlassen sich darauf, dass es halt reicht, eine Stunde in der Woche mal irgendwie jetzt auf Ernst, in Anführungszeichen, Erziehung zu spielen. Ja, und dass dann quasi sie eigentlich alles getan haben, was jetzt notwendig wäre, um halt diesen Hund auch im Alltag gut anzuleiten. Und der Alltag dann drumherum, abseits von dieser Stunde, der ist ja aber eigentlich sehr viel entscheidender als das, was in der Stunde passiert. Ne? Und das, finde ich, wird ganz häufig unterschätzt.
Ja, und vor allem, dass die Erziehung ist eine Sache, die findet 24/7 statt und nicht einmal in der Woche. Und dieses Wissen dann auch zu haben. Und ich glaube, was auch immer noch in vielerlei Köpfen ist, ist, dass Hundeerziehung aus Sitz und Platz und Fuß und hier und vielleicht noch Nein besteht. Und da hört es halt noch auf. Aber wenn ich dann anfange, in meinen Stunden zu erklären, dass ich sage, das ist Training und das hat nichts mit Erziehung zu tun, dann ist erstmal so, okay, hä, wie jetzt? Und ich glaube, das ist so das, was, finde ich, am allermeisten unterschätzt wird, dass ja Themen wie Sozialisierung, Frustrationstoleranz und, einfach oft was ist, wo die Leute erstmal gar nicht so viel Ahnung haben. Und wie du es gerade sagst, was auch gar nicht so normal ist, dass es in jeder Welpenstunde auch unterrichtet wird.
Voll. Definitiv. Also ich möchte auch mal behaupten, es ist zwar jetzt keine Studienhintergrund, ne, aber so in Anamnese-Gesprächen spreche ich ja viel auch drüber, wie sind denn die ersten Sozialisierungsschritte des Hundes gewesen, eben um herauszukristallisieren oder herauszuarbeiten, welche Bedingungen eventuell mitunter dazu geführt haben könnten, dass wir halt heute vor einem Problem stehen mit einem Hund. Und da höre ich nach wie vor mal bei, ich sag mal, 70% der Menschen, ja, die ersten, also Welpenstunde war halt Sitzplatz. Fuß und dann ein bisschen über wackelige Böden spazieren und so, das ist ja noch gut, ne? Aber ja klar, so dieser formalistische Hintergrund, das ist halt nach wie vor etwas, was sehr in den Köpfen verankert ist, dass das so Erziehung darstellt. Und ich erinnere mich noch dran, dass ich letztens erst, habe ich einen crazy Shitstorm dafür bekommen, weil ich im Internet mal ein Reel hochgeladen habe, in dem ich gesagt habe, dass mein junger Mali, der ist jetzt, er ist auch schon bald 2, der kann nämlich keinen Platz auf Kommando. Also, er kann es nicht so, dass ich es immer von ihm verlangen würde. Ja, genau. Das war wirklich, das war ganz, ganz schlimm, was ich da. Also gerade auf Facebook, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, wir nennen sie mal Helmut, keine Ahnung. Ja, das ist crazy. Da ging es dann um das Thema, ja, aber jeder Hund muss die 5 Grundkommandos können und ich musste erstmal googeln, was sind eigentlich die 5 heiligen Grundkommandos? Ja, weil, ja, wie du schon gesagt
was
hast.
Was sind sie denn? Es ist jetzt auch nicht.
Ich glaube, es war Sitzplatz aus. Fuß und bleib oder sowas? Wobei bleib auch schon wieder für mich so ein bisschen in der Frage steht. Ja, keine Ahnung. Also es waren halt so das Standardpaket, ne? Und ja, Akas kann das halt eben nicht, weil ich aber halt auch bei Akas, also bei meinem ihr jüngsten Hund jetzt beispielsweise, mein Fokus genau auf das setze, was du ja auch gerade beschrieben hast in deinen Gruppenstunden, ne? Dass ich halt sage, ey, es geht mir um Sozialisierung, es geht mir darum, dass du Situationen aushalten kannst, ohne in Flammen aufzugehen, ja, und das ist halt auch schon der erste wichtige Punkt, den man eigentlich jedem mitgeben sollte, der sich jetzt einen jungen Hund beispielsweise holt. Anstatt da unfassbar viel Zeit rein zu investieren, dass dieser Hund wahnsinnig schön sich hinsetzt auf Kommando oder Platz auf Kommando oder Häschen macht oder Pfote gibt oder Rolle macht, keine Ahnung. Ja, eher den Fokus darauf zu legen, dass dieser Hund halt einfach in dem Alltag, in dem er lebt, klarkommt. So ohne, also dass da halt ein Formalismus mit dahinter steht. So einfach mal nicht in Flammen aufgehen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das in meinem Coaching sage. Und es ist auch wirklich hilarious, dass jeder, wirklich jeder Problemhund, wenn man sie denn so nennen möchte, die bei mir ins Coaching kommen, die können alle Pfote und die warten alle am Futternapf, bis die Freigabe kommt. Das können sie alle.
Ich hatte auch schon Anrufe mit, ja, eigentlich ist der total gut erzogen, der kann Sitz und Platz, aber der beißt sich halt immer, wenn ich ihn fütter.
Ja, ja, genau, perfekt, gut. Ja. Ja, und manche können da wirklich crazy Sachen so und ich finde das auch, also ich habe gar nichts dagegen. Da kann jeder, also meine anderen Hunde können auch Sitzplatz, die machen auch Schlüsselsuche und so Zeugs, ne, zur Auslastung, just for fun. Alles fein, man kann ja jedem seinem Hund alles Mögliche beibringen. Und das ist auch sinnvoll eigentlich für die geistige Auslastung, ne, dass man so gemeinsame Sachen auch irgendwo macht. Und sei es halt so ein Aufbau von Kommandos oder von Tricks. Aber das ist halt, ja, aus meiner Sicht sekundär. Ne? Also das ist nice to have für obendrauf, ja. Aber selbst im Auslastungsbereich möchte ich mal behaupten, ist mein kleiner pubertärer Mali gerade genug damit beschäftigt, aufs Leben klarzukommen. Innerhalb von definierten Grenzen und sich einfach hier irgendwo einzufinden und ruhig zu bleiben und Frustrationstoleranz zu entwickeln. Das reicht dem gerade mal völlig bei. Und irgendwann in 5 Jahren, wenn er mit überhaupt nichts mehr Trouble hat im Leben, dann fangen wir wahrscheinlich an mit Pfötchen geben.
Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die einem klar sein muss. Du kannst Sitz und Platz auch mit 10 Jahren noch beibringen. Und es ist nichts, was jetzt Priorität hat. Aber wenn wir schon beim Thema sind, was würdest du denn sagen, was gute Sozialisierung im ersten Hundejahr mit sich bringt? Also worauf sollte ich als Halter achten, wenn ich sage, ja, ich möchte, dass mein Hund gut sozialisiert ist? Und dazu möchte ich sagen, damit ist nicht nur gemeint der Umgang mit Hunden, sondern der Umgang mit der kompletten Umwelt ja eigentlich.
Mhm. Also, genau, klar, ne, wie du es gerade gesagt hast, Umgang mit Hunden ist ja so das, was man immer unter Sozialisierung versteht. Und das ist ja auch definitiv ein wichtiger Punkt. Ne, weil das ist ja auch in vielen Welpenstunden schon, wird da so Bausteine gesetzt. Man muss natürlich innerhalb dessen auch drauf achten, ne, wie sieht dieser Sozialkontakt aus. Die ersten Erfahrungen, die diesen Hund da macht mit anderen Hunden, wie sieht die Anleitung dahinter aus? Ne, das ist, gibt es ja auch von bis. Und letztlich ist auch das etwas, wo man viele Sachen falsch machen kann. Ansonsten würde ich sagen, sozialisierungstechnisch geht es halt viel darum, also zum einen muss ich mir erstmal angucken, was habe ich eigentlich für einen Hund und was für Genetik steckt dahinter, was für Programme sind da eigentlich vorinstalliert und das dann auch so ein bisschen mit dem Alltag abgleichen. Ne? Also wenn wir nochmal ein paar Schritte vorgehen würden, dann würde für mich schon auch eine gesunde Hundeerziehung da anfangen, in der Auswahl des Hundes letztlich, ne? Weil ich habe 4 Mallis, ja, aber ich wohne jetzt auch nicht in einer Großstadt und ich bin 24/7 mit meinen Hunden in irgendeiner Form unterwegs und mache was mit denen. Dementsprechend passen die auch zu meinem Alltag, ja. Aber wenn ich jetzt halt nicht diesen Alltag hätte und die so integrieren kann, ja, dann wäre halt da schon der erste Fehler oder die erste Frage, warum hole ich mir dann letztlich so einen Hund mit so einer genetischen Programmierung, ne? Also damit mache ich mir das Leben definitiv nicht leicht und ich mache dem Hund das Leben nicht leicht, ja. Und dann muss man sich halt überlegen, wenn man sagt, okay, cool, ich habe jetzt hier den Hund und das passt auch gut zu meinem Lebensstil, den ich so habe. Da muss ich halt schauen. Ein großer Faktor ist Ruhe, definitiv.
Ja.
Ja, also meines Erachtens nach ist das, man kann mal wirklich gut sagen, das erste, wenn nicht sogar die ersten 2 Lebensjahre eines Hundes sind eigentlich relativ langweilig. Bestehend aus einfach mal, ja, irgendwo mit dabei sein im Alltag. Erfahrungen machen, sich mit neuen Reizen, mit Umgebungen auseinandersetzen, ne, aber da halt von vornherein nicht hingehen mit der Absicht von, ich nehme den jetzt einfach mal mit und ich gucke jetzt mal, was passiert und ich lasse den jetzt da mal so ein bisschen rumorgeln und keine Ahnung was machen, sondern man sollte halt das zum einen kleinschrittig machen, Hunde mit in den Alltag zu integrieren und aber sich auch genau von vornherein überlegen, was für einen Rahmen braucht dieser Hund dann innerhalb dieses Settings, ne? Weil je nachdem, wo ich mich halt da aufhalte, was da für Reize auf den Hund wirken, ist halt beispielsweise Koregulation ein wichtiger Faktor, was auch schon mal zu Hause mit erarbeitet werden kann, ne? Dass ich in der Lage bin, meinem Hund, der vielleicht Stress bekommt in verschiedenen Situationen, koregulierend auf ihn einzuwirken und darüber hinaus natürlich auch an der Selbstregulation zu arbeiten, ne? Dass der Hund halt dann auch wirklich ohne mein Zutun durch Wiederholung lernt, sich in solchen Situationen einfach mal abzuschalten und zu entspannen. Natürlich muss man aber auch in dem Zusammenhang aufpassen. Der nächste Fehler, der da mitunter passieren könnte, ist auch etwas, was ich leider schon ein paar Mal erlebt habe. Und zwar diese wirklich gute Absicht zu sagen, okay, mein Hund, der soll Teil meines Alltags werden. Also nehme ich den auch überall hin mit und zwar sofort und in jede Situation. Ja, also wir gehen hier in den Bereich schon Überforderung rein. Das ist natürlich genau das Nächste, was nicht passieren sollte. Weil abgesehen von dosierter Konfrontation mit verschiedenen reizstarken Situationen unter einer gewissen Einleitung gehört gleichermaßen noch dazu, natürlich auch Ruhephasen zu beachten. Ne? Also es geht nicht schneller und es wird nicht besser, indem ich meinen Hund viel konfrontiere, sondern immer ein gesundes Gleichgewicht zu halten, wenn nicht sogar am Anfang eher den Fokus darauf zu legen, mehr auf Ruhe und einfach mal zu Hause runterkommen und wirklich dosiert in verschiedene Reizsituationen zu gehen.
Und letztendlich ist ja immer entspannt sein in jeder Lebenslage eigentlich schon eine Lebensaufgabe für das erste Mal.
Ja, definitiv. Das ist das, was ich gemeint habe mit der AKS muss aktuell nicht viel Auslastungs-, keine Ahnung was lernen. Der ist, wenn der mich so am Tag begleitet, geht er abends in sein Kuschelbett und pennt und schläft bis morgen früh durch.
Ja, und ich glaube, das ist auch genau das, was man halt so, ne, wenn man dann die Leute hat, die dann sagen, ja, mein Hund kann Sitz, kann ich sagen, ja, mein Hund kann, wenn ein kleines Kind kommt, ihm das Essen in der Hand lassen und weiß, dass er ihm das nicht aus der Hand reißt und das Kind auch nicht umrennt. Und das ist halt irgendwie was, was dann doch irgendwie doch wichtiger ist.
So Grundregeln. Und ich finde es immer auch wirklich absurd in dem Zusammenhang. Jetzt mache ich mir wahrscheinlich wieder Feinde, je nachdem, wer diesen Podcast hört. Aber ich finde es ja schon mal auch krass, wie viele Menschen damit irgendwie auch schon flexen zu sagen, ey, mein Hund, der macht Sitz auf Kommando, wenn ein Kind um die Ecke gerannt kommt. Und ich denke mir so, ja, aber es wäre auch eigentlich viel mehr Flex, wenn dein Hund einfach existiert, wenn ein Kind um die Ecke gerannt kommt und da halt einfach nichts passiert, ohne dass es dafür einen Sitz bräuchte jetzt in dem Moment, ne? Also, das ist halt so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und das ist aber auch etwas, also mal ganz davon abgesehen, dass es meines Erachtens nach halt einfach einen viel geringeren Stellenwert hat, dem Hund Formalismus beizubringen, gibt es ja auch wirklich den krassen Fall, dass man über sehr, sehr, sehr viel Formalismus im Alltag den Hund noch weniger alltagstauglich macht als, also ich sag mal, man versucht ihn darüber zu helfen über Formalismus und erreicht damit einen Hund, der so abhängig wird von Formalismus und vielleicht auch Alternativverhalten beispielsweise, worüber man, also viele Menschen ja auch irgendwie versuchen zu arbeiten.
Und vielleicht auch Belohnung, weil ich glaube, dass es ja meistens in
Ja.
Verknüpfung steht, dass man sagt, wenn ich eben dieses ganze Training, ich unterscheide ja, also ich persönlich unterscheide ja immer zwischen Training und Erziehung. Und ich glaube, das ist ja, wenn man sich auf dieses Training fokussiert, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann wird sich meistens auch auf Belohnung fokussiert und auf Leckerlis fokussiert und eben nicht auf Beziehung und Kommunikation.
Ja, genau. Genau, das ist so meiner Erfahrung nach auch immer so, dass ja, der Weg, den immer noch viele Menschen gehen und natürlich auch nicht aus bösem Willen heraus, sondern einfach, weil sie es natürlich auch gut meinen irgendwie und vielleicht auch nicht besser wissen.
Ist ja
Aber
beigebracht bekommen in vielen Hundeschulen, muss man ja auch sagen.
naja, du, das ist, also das Fass mit auch gerade Thema Welpengruppen beispielsweise, also da könnte man fast eine eigene Folge mit drüber stopfen. Was ich da schon alles gehört und erlebt habe von verschiedenen Menschen, die zu mir ins Training nachher kamen. Was wirklich nicht nur, also abgesehen dafür, dass es halt für den Hund halt irgendwie häufig dann blöd läuft in so Welpengruppen, die halt einfach nicht ordentlich angeleitet werden, wo auch wirklich halt jetzt, na, nicht das Richtige vermittelt wird, sondern wo halt auch viele Menschen, ja, ich sag mal, man vertraut diesen Menschen ja. Also man vertraut ja den Hundetrainern, die dir sagen mit deinem Welpen, ey, mach jetzt dieses oder jenes und das ist gut oder helf dem Welpen jetzt mal nicht in dieser Sozialkontaktsituation, weil der muss das alleine lösen, pipapo, ne? Und ja, das ist ja, warum suchen Menschen Hundetrainer oder Hunde-Welpengruppen auf? Weil sie sagen, ich brauche eine Hilfe und eine Anleitung für meinen Hund, wie ich den am besten erziehen kann. Und dann finde ich das immer sehr, sehr, sehr traurig, wenn man daraus halt einfach hört, dass die vielleicht auch selber nicht so ein gutes Bauchgefühl bei der Situation hatten, weil sie gesehen haben, ihr Hund ist überfordert oder sie das Gefühl haben, okay, es bringt mich jetzt nicht wirklich weiter, hier 25 Mal Sitz in 73 verschiedenen Positionen zu machen. Aber es wird halt trotzdem weitergemacht, weil man halt das Gefühl hat, die werden schon wissen, was für meinen Hund so am besten ist.
Und weil man, ja, und weil man vielleicht auch gar nicht weiß, wie man reagieren soll in dem Moment. Und ich glaube,
Ja.
das Problem ist ja auch einfach, dass, ja, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass in vielerlei Köpfen auch ist, dass Sozialisierung unter Hunden etwas ist, was unter Hunden entsteht und nichts mit mir zu tun hat.
Ja, genau. Gut, finde ich einen guten Satz, ja. Ja, definitiv. Das ist immer so, das ist ja, ne, wäre das nächste Thema, könnte man auch sagen, was so gut reinpassen würde, Raufergruppen. Ne? Das ist ja auch häufig so ein Bild von, wo man sich vorstellt, man schmeißt den Hund jetzt einfach mal in so eine Gruppe von Hunden rein und dann machen die da kurz, keine Ahnung was, miteinander, untereinander, durcheinander. Und am
Hashtag
Ende,
Hundewiese.
genau, Hashtags Hundewiese, perfekt. Ja. Kommt auch in den Sack von Fehlern, die man am besten nicht macht. Ja, genau. Und dann erhofft man sich daraus so, ah, perfekt, die erziehen sich jetzt hier gerade gegenseitig und da passiert ganz viel und am Ende habe ich einen toll gebackenen, perfekten Hund so daraus und gebacken in Bezug auf Sozialisierung, ne, wie du es ja schon sagst. Aber Sozialisierung ist ja so ein umfangreiches, riesengroßes Ding, ne? Also beschreibt ja das ganze Leben des Hundes. Und gerade das Thema Grenzen setzen, Umgang mit Grenzen, Konfliktkompetenz, ne, das ist ja auch etwas, was irgendwo so zur Sozialisierung gehört und was nicht nur die Aufgabe fremder Hunde ist oder sein sollte, sondern was erstmal und hauptsächlich eigentlich meine Aufgabe als Halter ist, ne, meinem Hund klarzumachen, ey, es geht leider nicht immer, dass dir alle Wünsche erfüllt werden in deinem Leben, ne? Du kannst leider nicht immer zu jedem Menschen hinrennen und das alles lustig finden. Und dann natürlich auch innerhalb dieser Grenzen ja, ich sag mal, wie das Thema eine Koregulation oder Selbstregulation. Ne? Guck mal, komm mal mit deinen Emotionen klar, den Hund darin anzuleiten und ihn auch wieder da dosiert mit Grenzen zu konfrontieren, ne? Um ihn halt auch für die Zukunft oder für insgesamt für die persönliche Entwicklung halt irgendwie zu einem konfliktkompetenten Hund heranzuziehen, weil wenn ich eins auf jeden Fall jedem Menschen versprechen kann mit einem Hund, ist, dass ihr es niemals in eurem Leben schaffen werdet, nie und niemals Konflikte miteinander zu führen. Also, ja, man kann versuchen, allen Konflikten immer aus dem Weg zu gehen. Ja.
Und nicht nur mit Hund, es ist ja auch unter Menschen so. Also ich meine.
Ja, es ist ja auch unter Menschen so. Leider. Ich will mal fast behaupten, unter Menschen ist es noch einfacher, Konflikten aus dem Weg zu gehen, als wenn man dann tatsächlich einen Hund hat, mit dem man sein Leben verbringen will. Es sei denn, man programmiert sein ganzes Leben um zum Hund. Ja.
Kommt drauf an, wenn der Mensch bei einem in der Wohnung wird, ist es dann auch schwieriger.
Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Ja, hast du recht. Nee, genau, ja. Aber Konflikte gehören einfach zum Leben dazu und Konflikte gehören ja auch zur Beziehung dazu. Ne? Das ist auch etwas, was ich häufig oder sehe, was fehlinterpretiert wird, ist natürlich auch die Tatsache, dass Beziehungen beispielsweise sich ja jetzt nicht in schönen Momenten zeigt. Also ja, wenn wir miteinander spielen und zocken und Kommandos und Tricks und keine Ahnung was machen, dann ist das schön und gut. Aber die Qualität der Beziehungsdynamik zwischen Mensch und Hund zeigt sich ja letztlich eigentlich eher in den Momenten, ne, wo es halt mal nicht so geil ist, wo ich halt mal eine Meinung zu einer Situation habe und der Hund eine andere Meinung zu der Situation hat. Und da ist halt die Frage, wie gehen wir jetzt mit diesem Konflikt gerade miteinander um? Ne? Mhm. Also klar, ich als Mensch muss da natürlich konfliktkompetent sein, um da dementsprechend meinen Hund anleiten zu können und die Grenzen zu setzen und auf die Grenzen zu bestehen, ohne emotional zu werden dahinter oder unfair zu werden, ganz klar. Aber auch mein Hund sollte natürlich dementsprechend lernen, dass es okay ist, wenn er Grenzen bekommt, dass er das auch akzeptieren muss, leider, wenn ich mal eine Grenze setze, weil ich ja jetzt nicht diejenige bin, die hier leider in unserer Welt ein bisschen mehr Ahnung vom Leben hat als er.
Ja, und ich finde, zwei Dinge dazu. Einmal, ich finde, Konflikte sind die Möglichkeit zu wachsen. Also ich sage auch immer, wenn ich dann in der Hundeschule bin oder wenn ich dann Einzelstunden habe oder sowas und jemand kommt dann und sagt, keine Ahnung, der Hund will jetzt irgendwas haben, was er nicht haben darf und sie nehmen es dann weg, sage ich, nein, freu dich doch drüber. Es ist doch klasse. Ja, lass es liegen und jetzt kommuniziere mit ihm, dass er es nicht nehmen soll und nicht wegräumen und weglegen und so. Ne? Und ich finde, das ist halt auch eine Chance zu wachsen. Und wie du sagst, ne, letztendlich sind das die Momente, wo die Beziehung ja wirklich entsteht, indem man sagt, hey, wie gehen wir mit Problemen um? Wie gehen wir mit Konflikten um? Und was du auch vorhin gesagt hattest, es gehört halt auch eigene Kompetenz dazu. Weil wenn ich ja meinem Hund anleiten möchte oder meinen Hund anleiten möchte, sozusagen, hey, das und das geht nicht. Oder auch innerhalb der Hunde zu sagen, guck mal, dein Verhalten ist gerade nicht in Ordnung oder das, was du da gerade tust, das geht nicht und das ist Pöbeln und was weiß ich. Dafür muss ich es ja erstmal erkennen. Und da kommen wir ja wieder zur Kompetenz der Halter, wo man sagt, hey, da gehört auch eine Menge Theoriewissen deinerseits dazu, was du dir unabhängig von deinem Hund und einer Stunde Unterricht in der Hundeschule aufbauen musst.
Mhm. Ja, das definitiv. Also das Erkennen, was du gerade gesagt hattest, das ist definitiv auch ein wichtiger, großer Punkt, ne? Auch Thema allgemein, ne? Wie interpretiere ich verschiedene Verhaltensweisen? Weil letztlich ist es ja auch irgendwo das Fundament oder die Grundlage, auf derer ich dann entweder richtig oder falsch handle, je nachdem, was der Hund mir in der Situation zeigt. Ne? Deswegen finde ich es auch halt auch immer Gold wert, nicht nur mit seinem Hund eine Welpengruppe aufzusuchen und zu sagen, wir machen jetzt hier ein bisschen, keine Ahnung was, ja, einmal eine Stunde in der Woche, sondern vielleicht auch einfach mal zu sagen, sich allgemein weiterzubilden in Sachen Ausdrucksverhalten, vielleicht sich auch mal verschiedene Hundetypen beispielsweise anzuschauen oder verschiedene Konfliktsituationen auch unter Hunden vielleicht mal anzuschauen, so, ne, weil klar, man sollte Menschen bzw. Hunde nicht mit Menschen vergleichen oder vermenschlichen, ja, aber ich sag mal, die Kommunikationsform oder wie ein Hund auch auf eine Korrektur, auf eine Grenze reagiert oder reagieren sollte, ja, das ist schon sehr vergleichbar mit dem, was man auch unter Hunden beispielsweise sieht, ne? Und ja. Ich finde es auch immer, gerade in dem Zusammenhang auch nochmal sehr spannend, weil ein großer Punkt, wenn wir schon beim Thema Fehlinterpretation sind, ist ja auch häufig so das Thema Angst versus Demut dann in dem Zusammenhang, ne?
Ja, würde ich auf jeden Fall gerne gerade noch drauf eingehen, gerade noch ergänzend. Ich finde es wirklich gut, was du gerade sagst, weil ich glaube, das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, das Ausdrucksverhalten halt dafür erstmal verstehen und auch können, um es wirklich dann auch einsetzen zu können. Und da kommen wir nicht um einen Theorieteil drumherum, den ich in Eigenleistung zu Hause bringen muss. Ja. Und ich glaube, das ist, weil das, also ich kann das in einer Stunde in der Woche als Hundetrainerin gar nicht leisten, dass ich mit den Leuten arbeite und dann noch.
Ja, klar, also, das klar, stimmt.
Ich kann schwierig. Natürlich kann ich auch mal sagen, okay, wie erkennen wir jetzt, dass das ein Spielverhalten ist und so, ne? Aber das ist ja, das Themenfeld ist ja viel, viel, viel größer als das.
Ja, definitiv. Also man muss schon irgendwie, wenn man sich dann gedenkt, sich einen jungen Hund ins Leben zu holen, weil man irgendwie in seinem Leben sonst zu wenig Probleme hat. Da muss man schon auch irgendwie ein bisschen mehr Leistung da reinstecken, als in das, was vielleicht vielerlei Hinsicht gedacht wird, so, ne? Das definitiv. Und also auch so ein bisschen der Punkt, ne, wofür über sich viele nicht Gedanken machen, ist jetzt vielleicht nochmal auch ein anderer Themenskip, aber das ist mir gerade einfach nochmal auch in den Zusammenhang im Kopf gekommen, wo wir beim Thema Sozialisierung waren und Erziehung und Grenzen und Pipapo, da ist überhaupt mal sich die Frage zu stellen, vielleicht auch gerade im häuslichen Bereich, was möchte ich denn eigentlich für Regeln für meinen Hund als Beispiel haben, ne? Also sich da mal von vornherein zu überlegen, so, okay, wie gehen wir denn damit um, wenn der Hund jetzt beispielsweise aufs Sofa möchte oder wo das Bett möchte oder wo soll der Hund sich aufhalten, wenn ein Besuch beispielsweise kommt, wie soll er sich da verhalten? Ja, weil nächster Punkt ist natürlich auch da, wir hatten schon über Frustrationstoleranz gesprochen, theoretisch sollte man, was heißt theoretisch, praktisch auch, sollte man auch dafür sorgen, ja, dass gerade solche Impulse wie Besuchssituationen jetzt nicht immer unter der Erwartung stehen, dass da immer direkt Action passiert und der Hund dann da quasi immer zur Begrüßungssituation kommt, sondern man sollte sich auch von vornherein für solche Situationen halt überlegen, zugunsten seines Hundes, wie verfahre ich mit solchen Momenten? Zum einen hinsichtlich seiner persönlichen Entwicklung, dass halt einfach da schon direkt die Gleisen richtig gelegt werden, hin zu welche Erwartungen bringt der Hund mit unter verschiedenen ritualisierten Abläufen im Alltag und halt auch unter dem großen Schwerpunkt Wiederbeziehung. Ja, weil was da für mich mit dazu gehört, ist halt auch einfach einen Plan zu haben von dem, was ich tue und was ich kommuniziere mit meinem Hund, ne?
Und neben dem Plan ist auch die, also Umsetzung. Ich hatte zum Beispiel, also so eine Geschichte, die mir bis heute einfach im Kopf bleibt. Ich hatte eine Kundin und die hat sich einen Hund geholt und die rief mich, weil ihr Hund Verhaltensstörungen hatte mit 10 Wochen, was mich schon ein bisschen irritierte. Und als ich dann nachgefragt habe, was sie denn genau meint, sagte sie ja, also als ich dann da war, habe ich dann erfahren, dass sie es komplett verwirrend fand, dass ihr Hund, wenn sie die Treppe hochgeht, sie ihn unten alleine lässt, dass der nicht jammert. Das fand sie ganz schlimm, weil sie wirklich ein unendliches Bedürfnis hatte, von diesem Hund geliebt zu werden. Oh. Blöderweise, ich hatte sie dann gefragt, wieso sie sich diese Rasse holte. Und sie sagte dann, naja, ich wusste nicht, ob den Golden Retriever oder den Hoverwart. Es wurde dann der Hoverwart. Natürlich, der beige Hoverwart sieht ja auch aus wie ein Golden Retriever. hat halt einfach auch überhaupt nichts miteinander zu tun. Und natürlich sagte der sich, das ist mir so scheißegal, wenn du die Treppe hochgehst, weil dann habe ich endlich mal meine Ruhe. Und ich bin auch gar nicht der Typ dafür, der ständig gekuschelt werden will und angefasst werden will. Und natürlich hat der kleine Hoverwart-Welpe auch gemacht, was er wollte und war auch charakterlich sehr stark. Und als wir dann daran arbeiten wollten, Grenzen zu setzen, und da hat es noch gar nicht so viel gebraucht, weil war doch noch so jung, dass er auch sehr gut zu beeindrucken war. Und damit hatte sie ein ernsthaftes Problem, weil für sie bedeutete dieses Grenzen setzen einen Konflikt mit dem Hund und sie hatte halt Angst, dass der Hund dadurch sie aufhört zu lieben. Und das erlebe ich ganz, ganz oft, vor allem im Zusammenhang mit Welpen, dass die Leute Angst haben, dass wenn ich dem jetzt eine Grenze setze, dass der mich dann nicht mehr lieb hat.
Ja, das ist halt auch, ne, ich muss auch ehrlich sagen, ich werde auch häufiger gefragt, warum ich keine Welpengruppen beispielsweise habe. Und genau das ist der Grund. Also nicht, weil ich damit ein Problem habe, so, aber ich finde das leider immer ein bisschen sehr schwierig, genau das, was du gerade angesprochen hast. So die Welpen dann da und klein und süß und flauschig und alle sind in love und das ist alles so toll und die Welpen machen so süße Sachen, wenn sie mir in meinen Arm reinbeißen mit ihren kleinen süßen Milchzähnchen. Und ja, genau. Und dann kommt man genau an den Punkt, ne, wo Grenzen etabliert werden sollten, müssten, definitiv werden müssen irgendwo, ja. Und dann, ja, fällt sehr vielen Menschen einfach sehr, sehr, sehr schwer. Also allgemein, klar, gibt's Menschen, denen fällt es auch bei einem Erwachsenenhund schwer, Grenzen zu setzen, ja, aber da ist halt weniger so der süße Flauschfaktor da. Und ich sag mal so, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber tatsächlich ist so ein bisschen der Punkt, ich arbeite gerne mit Problemhunden, weil da habe ich relativ wenig Menschen da, die die Notwendigkeit einer Grenze jetzt nicht sehen.
Verstehe ich nicht.
Das ist mein Trick 17.
Spart dir einen Diskussionspunkt, genau, quasi.
Den Part der Diskussion schon mal zu smart zu skippen. Nee, aber ja, ich definitiv, ne? Und es ist auch irgendwie ja auch eigentlich so absurd, ne? Weil wie wir ja gerade drüber gesprochen haben, wenn ich Grenzen setze, dann sprechen wir irgendwo von einem Konflikt, der da ist, ne? Und über Konflikte, wie du ja vorhin auch gesagt hast, definiert sich letztlich Beziehung, ja. Daraus entsteht Beziehung und daraus entsteht ein eigentlich noch so viel festeres Band und Orientierung vom Menschen zum Hund, vom Hund zum Menschen und natürlich andersrum auch, ja. Was viele aber erstmal nicht verstehen, ne, weil sie erstmal natürlich denken, oh Gott, jetzt muss ich meinem armen Welpen einen Wunsch verwehren oder vielleicht auch einfach strafen in der Situation, ja. Und dann ist er danach am besten noch irgendwie, ja, demütig, ne, was vollkommen okay ist, ne. Jeder Hund darf Demut zeigen, jeder Hund soll Demut zeigen in jener Situation, ne, was nichts mit Angst zu tun hat in dem Moment. Aber ein demütiger Hund wird ja häufig schon alleine mit einem Angsthund beispielsweise oder mit einem Hund, der Angst hat, verwechselt.
Ah. Ja, es wird ja auch im Internet sehr oft suggeriert, wenn ich mir ganz oft Videos angucke, dass Beschwichtigungssignale, finde ich, oft als etwas dargestellt wird, was auf jeden Fall vermieden werden sollte.
Ja.
Und das ist was ich sehr kritisch sehe.
Also ich absolut. Also Beschwichtigungssignale ist für mich auch so ein Thema. Hatte ich auch letztens erst wieder ein Coaching, wo es auch drum ging, wo die Halterin mir gesagt hat, der Hund, also es war ein Hund, der geht je nach Situation, ist der mal schon mal ziemlich mies gegenüber der Halterin. Und dann hat sie gesagt, das ist aber komisch, weil der beschwichtigt auch immer sehr viel dabei, also zeigt halt so eine Licking Intention, ne, als Beispiel. Und hab's mir dann ein bisschen schreiben lassen und dachte mir schon so, das klingt jetzt aber so all in all im Gesamtpaket mit dem Komplettausdruck und der Situation jetzt nicht wirklich wie eine Beschwichtigung im Sinne von Demut in dem Zusammenhang, sondern was ja auch viele nicht auf der Platte haben, ne, also gerade in der Arbeit mit Problemhunden, dann ist ein Züngeln, wenn man das einfach mal als ein Züngeln betiteln möchte, das ist nicht, heißt nicht immer, dass der Hund jetzt sagt, oh Gott, Hilfe, es ist alles schlimm und ich gehe jetzt weg und es ist alles furchtbar.
Unsere Beziehung ist zerstört.
Beziehung ist zerstört, sondern das kann halt auch einfach mal erstmal sehr objektiv als ein, der Hund steht hier vor einem Konflikt, bezeichnet werden, ne? In welche Richtung es auch immer geht. Also es gibt auch nicht selten Hunde, die vor einer Eskalation in eine offensive Form der Aggression auch erstmal beschwichtigen, züngeln. Mhm. Ne? Ja, und dementsprechend ist halt nicht mal Beschwichtigung ein Zeichen von, der Hund geht, nimmt hier zurück und es ist alles furchtbar, sondern es ist halt erstmal nur ein, wir haben hier ein Problem miteinander und wir müssen jetzt hier irgendwie gucken, wie wir das miteinander lösen. Ne? Mhm. Und dementsprechend finde ich schon, also zum einen die Tatsache, wie du gesagt hast, ne, dass es viele Menschen das versuchen, immer zu vermeiden, dass der Hund eine Licking Intention zeigt, finde ich quatschig, ne, weil wir haben es vorhin schon drüber gesprochen, Sozialverhalten unter Hunde, es ist vollkommen in Ordnung, ja, dass ein Hund eine Licking Intention zeigt, so. Und dann noch mit dazu, ne, dass es halt je nach Situation und Gesamtausdruck, ja, es geht ja, ich gucke mir ja nicht nur die Zunge des Hundes an. Da gehört noch ein ganz anderer Hundekörper dazu. Und je nach Situation und je nachdem, was für andere Ausdrucksmerkmale ich habe, ist das halt nicht das, was ich denke, was es ist.
Ja, und es ist ja, würde man jetzt mal das Beispiel Menschen nehmen und ich hätte jetzt eine Freundin und die würde mir sagen, also ich führe die Beziehung mit meinem Freund eigentlich immer hauptsächlich so, dass immer wenn ein Konflikt entsteht, dass ich versuche, den zu umgehen und ich spreche den auch gar nicht an und ich versuche eigentlich immer, dem aus dem Weg zu gehen, dann würde jeder automatisch sagen, hä, so funktioniert eine Beziehung nicht und das kannst du nicht machen und das geht nach hinten los. Beim Hund ist es aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie etablierter, finde ich.
Also wir sind auch wirklich, ich habe vorhin, als ich kurz hier noch 5 Minuten saß und Technikcheck gemacht habe, habe ich ein bisschen durch Instagram wieder durchgescrollt. Ich habe auch einfach nur die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Wir sind wirklich, was Hundeerziehung betrifft und was die Romantisierung und die Vorstellung von der Mensch-Hund-Beziehung betrifft, das, ich möchte jetzt nicht behaupten, es wird immer schlimmer, aber es ist wirklich...
Aber es wird immer schlimmer.
Ja, es ist auffällig, sag ich mal, wie viel ich auch auf Social Media darüber sehe, wo ich mir einfach nur denke, die armen Hunde letztlich. Ne? Weil ja, es könnte mir ja komplett egal sein, dass man so versucht, sein Leben zu leben. Und es darf auch jeder seine Beziehung zu seinem Partner führen, wie er gerne möchte. Ja, das ist ja jedem sei es seine. Ne? Aber wir, oder über dieses Übermäßige, wir sind alle nur netti zu unseren Hunden und es dürfen keine Konflikte entstehen und wir reagieren nicht auf Fehlverhalten, sondern lassen den Hund letztlich aus meiner Sicht einfach hängen in dem Fehlverhalten und in diesem Stress, ja, und ignorieren das, genau. und warten dann halt einfach und entziehen uns aus der Verantwortung so lange, bis der Hund vielleicht mal irgendwann wieder was Positives zeigt, wie ein Blick, ja, um ihm dann irgendwie nur ein positives Feedback zu geben. Also das ist für mich ein absolutes Unding, ne? Und was man sich daraus kreiert, sind absolut alltagsuntaugliche, frustrierte Hunde.
Man darf ja nicht vergessen, dass es nicht selten die Leute sind, die das vermitteln, die eben nicht mit den Problemhunden arbeiten, sondern die dann eben mit ihrem Labrador vom Züchter auf der Couch sitzen und sagen, bei meinem Hund hat es auch geklappt, was ich den ja gar nicht nehmen möchte, um Gottes Willen. Aber ich finde Pauschalisierung sehr schwierig im Hundetraining.
Ja, definitiv. Ja, ganz klar. Es gibt Hunde, hier beispielsweise mein Ältester, der Slash, der ist einfach eine coole Socke. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, als er auf die Welt gekommen ist, aber der hat noch nie in seinem Leben mit irgendwas ein Riesenthema gehabt. Ne? Und das ist auch kein Hund, der irgendwie crazy Fässer aufmacht oder so. Der ist extrem selbstsicher, super souverän. Ich sage immer, das ist auch ein Hund, der bräuchte auch eigentlich keinen Menschen auf der Welt. Der wird auch einfach alleine zum Edeka gehen und einkaufen und so. Ohne dabei irgendwie aufzufallen. Und dementsprechend ist das halt einfach auch ein ganz anderer Charakter so. Also für den braucht es sehr viel weniger, um ihn halt einfach, dass er im Alltag klarkommt. Also er braucht viel weniger Anleitung und sehr viel weniger Rahmen, ja, als anderes Beispiel entweder meine kleine Hündin oder Akas, wieder mein pubertäres Schnitzel. Der hat schon eine ganz andere psychische Grundstruktur mit dabei. Und wenn ich dem so wenig Rahmen gegeben hätte wie ein Slash, ja, dann würde die Welt und zuletzt er auch noch brennen.
Ja, und ich finde zum Beispiel bei meinem Hund würde ich sagen, mein Hund verkörpert alles. Ich habe Situationen, da reicht ein Blick und sie fängt an zu heulen. Und ich habe Situationen, da kann vor ihr eine Bombe hochgehen und es wäre ihr scheißegal. Und deswegen finde ich es auch, man muss es anpassen. Also ich passe meine Intensität der Kommunikation mit ihr immer jeweils in der Situation an. Und das ist auch noch so eine Sache, die ich finde, die verloren geht. Intuition mit dem Hund. Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht liegt es auch an Social Media, ne? Wir leben in einer Welt, wo jeder seinen Senf dazugeben kann und jeder sagen kann, wie er das findet und wie er das macht und wie er das für richtig hält. Und das ist ja auch verwirrend. Ich glaube, und ich habe manchmal aber das Gefühl, dass die Angst davor, etwas falsch zu machen, ein größeres Problem manchmal ist, als wenn man es einfach machen würde. Weil ich habe manchmal den Eindruck, wir hatten ja vorhin auch so das Thema, ne? Kommunikation mit dem Hund. Und wenn ich dann manchmal mit den Leuten, ich mache das ja immer ganz gerne, dass ich habe ja auch nicht selten mal Paare bei mir im Training, dass ich dann manchmal sage, so, das ist jetzt das eine Ende der Leine, das ist das andere und wir führen uns jetzt mal ohne Worte. Und wie die dann einfach mal merken, ach krass, allein schon an einer Leine jemanden irgendwo lang zu führen, bedarf von mir schon eine Führungskompetenz und eine körpersprachliche Kommunikation. Und jetzt sind wir ja noch gar nicht an dem Part, dass der andere gut folgen kann, sondern wir sind jetzt erstmal an dem Part, dass Part 1 lernt zu führen. Mhm. Und was es dafür eigentlich benötigt und was es dann eben ausmacht, wenn ich zum Beispiel allein, ich mache jetzt mal was ganz Simples, ich führe jetzt meinen Partner von A nach B und starre ihn die ganze Zeit an, was wir sehr gerne machen. Und wo die Leute dann sagen so, okay, krass, das fühlt sich echt total komisch an und ich weiß gar nicht genau, was der jetzt von mir will und bin ein bisschen irritiert und ziehe vielleicht deswegen in die andere Richtung. Das ist jetzt, um was ganz, ganz Kleines zu nennen. Und
aber ist voll gut.
Ja, das finde ich halt, das geht so ein bisschen so verloren und ich finde das dann ganz interessant, weil Menschen haben durchaus, finde ich, manchmal ein Gefühl für den Hund, aber sie ignorieren es. Und wenn ich dann in Situationen bin, wo zum Beispiel der Hund sich dann hinter den Halter mal einsortieren soll, weil wir Begrüßungssituationen machen und ich sage so, wir nehmen den Hund jetzt mal hinter uns, er hat jetzt mal nichts zu melden. Und er sitzt dann so in den Hacken und ich dann wirklich so mal drauf aufmerksam mache und sage, fühlst du dich gerade, als ob er dir Raum lässt? Oder ich mache das ja immer gerne nach und stelle mich dann so ganz dicht hinter die Leute und atme denen so ins Ohr. Und dann sage ich so, ja, nee, also eigentlich ist mir das schon zu eng. Sag ich, ja. Und ich glaube immer, wenn man, also ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn man den Leuten sagt, vertrau dir mal wieder und vertrau mal dein Gefühl wieder und du darfst das durchsetzen, dass es dann sogar besser funktioniert wieder.
Ja, also definitiv. Finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, einen großen Punkt, den du ansprichst, so diese Intuition und das eigene Bauchgefühl. Und tatsächlich würde ich sagen, dass der Hauptfaktor, warum wir das verlieren oder warum viele Menschen ihrem eigenen Bauchgefühl auch nicht mehr trauen und sich dann irgendwann komplett verfransen in irgendwelche komischen Geschichten, die überhaupt nicht mehr natürlich sind oder ihrer Intuition entsprechen, denke ich tatsächlich, dass es mit Social Media meines Erachtens nach zusammenhängt. Weil wie gesagt, was ich jetzt vorhin in diesen 5 Minuten alles gelernt habe, in 72 verschiedenen Reels, ne, wo das so gemacht wurde und hier gemacht wurde und dann das darfst du auf gar keinen Fall machen und hier das darfst du auch nicht und der Hund darf nicht aufs Sofa und er darf nicht unter das Sofa und er darf nicht neben das Sofa und er muss aufs Sofa und er muss unter das Sofa. Also schon allein das, ja, und Sofa ist sowieso mal ein wunderschönes Thema zur Veranschaulichung dieser Problematik, ja, weil klar, also ich bin froh, als ich meinen ersten Hund bekommen habe, hatte ich kein Social Media. Also nicht so in dem Umfang, wie es jetzt halt auch schon irgendwie da ist. Ne? Und ich bin froh drum. Weil ich wüsste nicht, wenn ich überhaupt keine Ahnung von Hunden habe und mir sage, ich hätte gerne einen Hund und dann versuche ich mich über Social Media zu informieren. Ich glaube, das wäre der Anfang vom Ende.
Ja, und es ist ja auch total verwirrend, weil der eine sagt, mach A nicht, der andere sagt, mach auf jeden Fall A, mach bloß nicht B. Der andere sagt, ah, nein, B kannst du auf gar keinen Fall machen, mach auf jeden Fall C. Natürlich stehe ich irgendwann da und sage, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Und dann mache ich lieber nichts, als dass ich dann was falsch mache. Vor allem, weil ja auch immer suggeriert wird, um Gottes Willen, mach das bloß nicht. Weil ansonsten passiert was ganz, ganz Schlimmes. Und ja, das ist wirklich, finde ich, so eine Sache, die schade ist.
Kommt mit in die Packliste, auf was sollten wir achten, wenn wir uns einen Hund holen? Einfach Social Media löschen.
Ja, stimmt. Check, alles klar. Hol dir nicht zu viele Meinungen ein und ja, es ist ein bisschen schwierig irgendwie. Aber ich glaube, das ist wirklich wahrscheinlich ist das bei Kindern nicht anders, aber vertraue einfach auch mal ein bisschen deinem Gefühl wieder. Ich glaube, das ist wirklich gut. Und natürlich, klar, man braucht natürlich auch immer Werkzeuge, weil dem Gefühl Vertrauen ist eine Sache, aber wie setze ich das um, wie kommuniziere ich das? Aber da hilft halt dann einfach ein guter Hundetrainer.
Ja, eben, ne? Ein guter Hundetrainer. Also wenn du da... Ach, das wäre einfach das Schönste. Erstmal zum einen überlegst du dir ganz genau, was für ein Hund in dein Leben passt. Dann holst du dir diesen Hund, ne, sei es aus dem Tierschutz oder keine Ahnung was, ja. Im Allgemeinen, Tierschutzhunde, finde ich, ja, ich meine, das Thema wollen wir jetzt nicht aufmachen, ne, aber ich tatsächlich aus meiner heutigen Sicht und aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, rate ich tatsächlich sehr vielen Menschen nicht mal unbedingt dazu, sich irgendeinen Welpen zu holen von sonst wo, sondern vielleicht einfach einen Hund aus dem Tierschutz, der ja, keine Ahnung, mal schon irgendwie 5 oder 6 Monate alt ist, weil man halt einfach sehr viel mehr sieht, was für ein Potenzial in dem Hund drin steckt, als wenn du so einen kleinen, flauschigen Welpen vor dir hast.
Und das, was ja davon abhält, ist ja ganz oft, das hatte ich ja in meinem letzten Podcast ganz oft dieses Thema, dass die Leute sich ganz oft den Tier im Hund nicht holen, weil da quasi schon vorne dran steht, dieser Hund hat das und das Problem. Und die Leute sagen, oh Gott, ein Hund mit einem Problem, das möchte ich auf gar keinen Fall haben. Aber dass bei dem Welpen eigentlich auch ein Schild steht mit, dieser Hund könnte Problem A, B, C, D, E, F, G entwickeln.
Ja, genau. Das eben, und der Punkt ist ja, deswegen, also ich habe ja auch, hier mein letzter eben, der Akas, ist auch aus dem Tierschutz. Der war, als ich ihn übernommen habe, war der auch schon eben 5 Monate alt. Und der war damals schon nicht perfekt. Ne? Der hatte auch schon ein Label, weil er ein kleiner, distanzloser Arsch manchmal ist, ne? Im Sozialkontakt. Ne? Aber ich weiß halt ganz genau, auch wenn es ein Hund ist, der vielleicht eine gewisse Schwierigkeit mitbringt, ich weiß halt, auf was ich mich einlasse und kann halt auch dann planen und überlegen, passt das trotzdem in unser Leben und kann ich damit umgehen oder kann ich es nicht? Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise irgendwo in Schweden in einer Hütte wohne, ja, wo nichts unterwegs ist und ich ins Tierheim fahre und ich sehe einen Hund, der hat ein Problem mit Menschen, in welcher Form auch immer letztlich, ja, dann ist halt so ein bisschen das Thema, ja, habe ich überhaupt, ist das, also, findet das in meinem Leben überhaupt statt? Oder
möchte ich überhaupt besuchen?
Ja, genau, ne? Also auf jeden Fall, selbst wenn du, ne, wie du es vorhin so schön gesagt hast, selbst wenn du einen älteren Hund hast, der vielleicht ein Problem hat, er zieht an der Leine oder keine Ahnung, es können ja auch irgendwie jetzt ein bisschen nicht so schlimme Probleme sein, sind es ja auch letztlich ganz häufig. Aber ich weiß halt von vornherein, okay, cool, das ist jetzt das, mit dem wir arbeiten müssen und kann mich darauf vorbereiten, ich kann mir dementsprechend einen Trainer suchen, ich kann mich dementsprechend weiterbilden und wenn ich mal sehr vielen Menschen eins versprechen möchte, dann, dass man auch mit einem jungen Welpen vom Züchter irgendwo ein Problem sich irgendwann mal auftun wird, ja.
Ja.
Aber der Nachteil da ist, du weißt vorher nicht so konkret, in welche Richtung es geht.
Es ist ein Ü-Ei, das muss man einfach sagen. Und ich glaube, das ist was, wovor man halt jetzt noch sehr viel Respekt haben sollte, aber was total oft vergessen wird, weil man halt denkt, ja, ich hole mir den Welpen und dann mache ich alles richtig.
Ja, ja. Ich glaube, den Gedanken fühlen viele, die sich einen Welpen geholt haben und jetzt ja gedacht haben, ja, ich mache einfach mal alles richtig. Ist doch so einfach.
Ja. Nochmal ein bisschen zusammenfassend. Was würdest du so sagen, was ist so etwas, wo du sagst, oh, das würdest du den Leuten mitgeben, worauf sie quasi das erste Jahr auf jeden Fall achten sollten, um vielleicht auch krassen Problemen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen.
Okay, wir fassen mal zusammen. Zum einen haben wir gesagt, Social Media löschen. Na, auf Bauchgefühl achten. Also das einfach nicht zu verlieren. Ne? Sich genau fühlen, was fühlt sich gut an für mich, was fühlt sich nicht so gut an. Dann sich dazu halt einfach auch von vornherein einen guten Hundetrainer oder Hundetrainerin suchen. Mit einer sinnvollen Art und Weise von Welpengruppe, Junghundegruppe, keine Ahnung. Ja, wo halt sowohl Sozialisierung in Bezug auf Umweltreize, Mensch-Hund-Beziehung, als aber auch auf Hundekontakte gelegt wird und das in einem sinnvollen Aufbau. Dann würde für mich noch hinzukommen, sich von vornherein zu überlegen, welche Regeln möchte ich im häuslichen Bereich haben, wo findet mein Hund überall statt, also wo begleitet er mich überall hin, ne? Dann genau überlegen, wie konfrontiere ich ihn mit diesen Situationen in einer dosierten Art und Weise.
Fordern, aber nicht überfordern.
Genau, fordern, aber nicht überfordern. Wie natürlich auch die Standardgeschichten, ne? Was mache ich in Situationen, wenn ich vielleicht mal irgendwie weg muss, ne? Mein Hund ist längere Zeit zu Hause, so dieses ganze Thema Urlaubsbetreuung, whatever, aber ich denke, das ist auch den meisten sehr geläufig, ne? Und ein wichtiger Punkt, bringt euren Hunden doch einfach bei, in allen Situationen cool zu bleiben und nicht in Flammen aufzugehen. Und wenn sie das gut können, dann können sie von mir aus auch in der Situation noch Pfote geben.
Ja, und ich finde das auch eine schöne Sache. Ich erzähle es irgendwie immer wieder, aber ich mache manchmal, ich habe ja so eine Gruppe montags und das ist so eine Gruppe, die einfach auch durchläuft. Also wir machen Erziehung, wir machen Training, wir machen eigentlich so alles Mögliche, immer was so Bedarf ist und sowas. Und im Sommer machen wir auch einfach, dann nehme ich immer meine Box mit und dann gehen wir auf eine Wiese mit 5 Hunden und dann mache ich meine Meditationsmusik an und dann legen wir uns alle auf eine Wiese mitten im, da kommen noch Hunde und Spaziergänger und sowas. Und dann ist die Aufgabe, eine Stunde lang nichts zu tun. Und ich weiß noch, so als Trainerin, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich so gedacht, ich kann doch jetzt nicht von den Leuten Geld dafür nehmen, dass ich jetzt
auf der Wiese sitze
und nichts mache. Und ich habe halt mir am Anfang auch ein bisschen was rausgesucht, weil ich fange damit einmal an, dass die Halter runterkommen. Weil die Hunde sind ja am Anfang sowieso ganz wuselig. Und dann setzen wir uns immer alle hin und dann mache ich immer so ein bisschen so Sich-Erden-Übungen. Das heißt, egal was der Hund jetzt macht, wir lassen den jetzt um uns rumlaufen, der ist ja an der Leine. Sondern wir atmen erstmal durch und ne, so ein bisschen mit dem Boden verwurzeln. Und es ist interessant, weil je ruhiger die Halter atmen, desto ruhiger werden die Hunde schon automatisch.
Magic.
Und dann gehen wir immer hin und dann sagen wir so, und jetzt nehmen wir unseren Hund, den legen wir jetzt hin und der muss jetzt auch mal liegen bleiben. Und je nachdem, wie weit die sind, werden die dann auch auf die Seite gelegt und müssen dann auch mal auf der Seite liegen bleiben. Und es ist total cool, wenn ich dann Leute habe, die ja sehr hibbelige Hunde dann teilweise auch haben, die dann wirklich am Anfang natürlich frustriert sind und sagen, weißt du, so alle Hunde liegen und schlafen und schnarchen und ihre fängt immer noch rum. Und dann aber die Hausaufgabe kriegen, so, du nimmst jetzt deinen Hund und du beim Gassigehen setzt du dich mit dem einfach irgendwo hin. Und ich habe es so gefeiert, weil ich habe dann Leute gehabt, die dann mit dem wuseligsten Hund kamen und sagen, wir haben geübt. Und dann war die Übung, 5 Hunde um uns rum, er hat gelegen und einfach nichts gemacht. Und es war so schön und dann habe ich immer noch so ein bisschen Meditationsmusik dann an und dann liegen wir da. Und es ist total cool und es macht Spaß und es ist effektiv. Und
das ist mega cool, die Idee. Ja, voll. Wo kommst du nochmal her?
Aus Ingelheim.
Aus was?
Ingelheim, das ist in der Nähe von Mainz.
Ja, das ist ein bisschen weit, sonst wäre ich mit Akas auch vorbeigekommen. Also ich find das for real cool. Genau, ja, solche, das ist Quality Time. Ja. Und das wäre auch etwas, ne, wenn wir schon über Ruhe und Pipapo und nicht in Flammen aufgehen sprechen. Ne. Das ist cool. Also ja, entweder sich auf eine Wiese zu legen oder sich auch einfach mal vielleicht in so einen Kaffee zu setzen und einfach mal zu sein, ja, mit dem Hund, finde ich super.
Und es fällt auch schwer, vor allem wenn man eben Hunde hat, die so ein bisschen überdrehter sind. Zumal ja auch dann, ne, dann sind ja die Leute da, Hunde da, die sie ja auch kennen, mit denen sie dann spielen wollen und sowas, ne? Aber es ist wirklich cool, wenn man wirklich das dann auch so 3-4 Mal hintereinander auch wirklich macht und man wirklich merkt, wie die Hunde Fortschritte machen und wie sie lernen, sich zu entspannen. Und das macht schon Spaß. Also
ich finde das cool. Und ich finde auch, vielleicht passt das jetzt auch nochmal ganz schön zur Zusammenfassung mit dazu. Ne? Wir haben jetzt ja viel drüber gesprochen, wie schwierig und problematisch so ein junger Hund sein kann. Aber genau an so Geschichten, wie du es ja gerade gesagt hast, hört man ja schon raus. Man wächst halt auch. Also ich finde, also ich habe eine extreme Persönlichkeitsentwicklung dadurch gemacht, dass ich, als ich zu meinem ersten Hund kam, bis heute, weil ich in vielen Bereichen natürlich erstmal an mir selber arbeiten musste, wie Thema Führung übernehmen, wie du es ja vorhin gesagt hast. Und aber auch genau das, ne, auf einer Wiese sitzen und meditieren. Ich bin mir sicher, es würden alle meinen Hunden leichter fallen als mir. Weil auch das muss man erstmal lernen. Ne? Da gehört ja auch dazu, sich abgrenzen zu können. Mhm. Erstmal davon, dass der Hund halt einfach erstmal Firlefanz macht. Ne? Einfach mal nur Leine festhalten, gucken, dass man sich auf sich selber konzentriert. Und das ist definitiv eine crazy Challenge. Also gerade, wenn man sich einen jungen Hund Welpen holt. Wow.
Ja, und vor allem auch beim Thema, also ich mache das ja ganz oft dann, wenn ich komme darauf zurück, wo die Leute sich dann gegenseitig führen müssen oder beziehungsweise wenn ich einzelne Leute habe, mache ich das dann mit mir. Und weil ich dann immer sage, wir üben das jetzt erstmal so, weil wenn der Hund gleich dazukommt, wird das so ein Faktor für dich werden, dass es dann nicht mehr funktioniert. Und ja, wenn wir dann die ersten Trainingsrunden machen, wo mal darum geht, ne, körpersprachlich den Hund wirklich mal da anzuleiten, wo soll ich jetzt langgehen, dann ist es ganz oft so, dass ich immer sage, ignoriere das jetzt erstmal und bleib mal bei dir. Und allein diese Übung zu sagen, ich mache jetzt meinen Parcours, egal wie sehr mein Hund um mich rumspringt und ich bleibe voll bei mir, das ist schwierig. Und selbst mir als Hundetrainerin fällt das schwierig, wenn mein Hund total gestresst ist, dabei ruhig zu bleiben. Ich glaube, das fällt jedem irgendwo schwer.
Ja, klar. Da sind wir ja auch nur Menschen, ne? Genauso wie unsere Hunde nur Hunde sind und manchmal irgendwie sich schwer damit tun mit verschiedenen Situationen oder auch als junger Hund, ne, das kommt ja dann die Pubertät auch irgendwann auch mit dazu. Da ist es ja ein Auf und ein Ab. Also ich bin ja jetzt gerade, ich vielleicht irgendwann mal aus dem Gröbsten durch mit Arkas, ne, aber für mich waren die letzten Monate war der gelebte Horror. Weil eine Woche war super geil, die nächste Woche wieder super scheiße, ne? Und da merkt man erstmal wieder, selbst bei mir selber, ne, wie man echt sich immer darauf konzentrieren muss, zu sagen, ey, ich grenze mich ab, ne? Ich ziehe einfach mein Ding weiter durch, ich gehe da jetzt nicht großartig drauf ein, vielleicht auch auf das Verhalten, wenn ich merke, ey, der ist gerade auch vielleicht von der Situation überfordert als Beispiel, ne? Und das ist schon eine Challenge, definitiv, ja. Und aber auch etwas, wie gesagt, wo man halt auch extrem dran wachsen kann, so. Also ich finde, das hat für mich persönlich, hat diese ganze Hundethematik, auch mit den Hunden zu arbeiten, mit verschiedenen Hunden zu arbeiten, mit Problemen zu arbeiten, mit sehr viel Stresshunden zu arbeiten, das hat mich sehr, sehr, sehr viel weitergebracht, auch für mich selbst.
Kann ich nur so unterschreiben. Ich finde vor allem auch so im Thema klar kommunizieren, sich bewusst machen, was will ich eigentlich? Das sind so Sachen, die habe ich durch den Hund echt gelernt. Und mein größtes Aha-Erlebnis beim Hund war tatsächlich, das war Longiertraining, für Trainer. Da war ein körpersprachliches Longieren und ich habe mit meinem Hund gearbeitet und die war jetzt nicht der Vollprofi im Longieren. Ja, wir haben das mal gemacht, weil ich fand das irgendwie so als Hobby echt geil. Und dann habe ich mir mal so, ne, so am Rhein so einen Kreis aufgebaut und bin mit der mal so ein paar Runden. Hat gereicht so für mich, für die Freizeit. Und dann habe ich halt dieses Seminar gemacht. Und dann mussten wir das halt machen und der Hund ist auch so im Kreis gelaufen. Und dann hieß es so, ja, Celine, du läufst jetzt mal quer durch den Kreis und dein Hund soll außen rumlaufen. Und ich dann so, ja gut, hoffe mal, dass er es macht. Und bin so quer durch den Kreis gelaufen und mein Hund natürlich quer in den Kreis reingelaufen, mir hinterher. Und dann kam die Anweisung, du läufst quer durch den Kreis, aber du guckst da lang, wo dein Hund langlaufen soll. Und ich habe gedacht, ja, das kriegt die doch nicht mal mit. Und die ist diesen Kreis gelaufen, während ich quer durchgelaufen bin. Und zwar ohne, dass ich ihr das einmal erklären musste. Und da ist mir jetzt erstmal zum Beispiel bewusst geworden, wie sehr Hunde auf Kleinigkeiten bei uns achten. Und auch so Sachen wie, wo gucke ich eigentlich hin, wenn ich meinen Hund irgendwo hinlenken will? Und das ist total faszinierend, wenn man dann den Leuten das beibringt und die dann da sitzen und sagen so, oh krass, das macht ja schon was aus, wenn ich da hingucke, wo mein Hund hingehen soll. Und das sind dann so Sachen, wo ich so sage, ich finde das so schön. Und deshalb liebe ich zum Beispiel Welpenstunden, weil ich das so gerne, weil ich das so toll finde, diese Aha-Momente, wenn die Leute dann ja auch glücklich sind, wenn der Hund das dann entwickelt und lernt und keine Ahnung. Und da so diese Grundlage mitzulegen, das finde ich immer so total schön.
Ja, das ist auch voll schön, definitiv. Also ich finde, das sind auch immer wirklich die schönen, positiven Aspekte. Und ja, ich finde es auch immer toll. Mein Kollege hat auch immer Welpengruppen und ich bin da immer gerne mit dabei und gucke mir immer das so gerne an, wie die. Also zum einen, es ist halt so ein, ich finde, man, es ist so ein Kennenlernen auch irgendwie. Also in jeder Stunde, wo die Menschen mit ihren Welpen, die bestenfalls die nächsten 15 Jahre sie im Leben begleiten, an so einer Stunde teilnehmen. Und zu dem Zeitpunkt sind die Welpen, keine Ahnung, 12 Wochen alt oder so, ne? Und man führt sie ja innerhalb so einer Welpengruppe durch verschiedene Konflikte durch oder macht so Erfahrungen, wie du es gerade gesagt hast, ne? Und ich finde das immer so schön, wenn die Menschen so auf die Art und Weise, weil die Menschen und die Hunde sich so gegenseitig einfach erstmal auch dann kennenlernen, so, ne? Auf was reagiert mein Hund eigentlich? Weil da ist natürlich auch jeder Hund nochmal so ein bisschen unterschiedlich, ne? Was auf was er jetzt reagiert. Ist das jetzt nochmal mehr Körpersprache oder ist es schon ein Blick oder ist es eine Kombination da draus? In welcher Situation funktioniert das? Wo funktioniert es eventuell nicht? Und das ist schon spannend. Also das macht schon Spaß.
Zum Abschluss würde ich gerne nochmal so reinschmeißen, was würdest du sagen, sind so frühe Warnsignale, die Menschen oft nicht ernst nehmen, beziehungsweise wann sollte man sich Unterstützung holen? Also mal abgesehen davon, dass ich empfehlen würde, sich immer von Anfang an Unterstützung zu holen. Aber jetzt mal unabhängig davon.
Also zum einen, wenn ich das Gefühl habe, mein Hund kommt in einem Großteil verschiedenster Situationen auf keinem Auge irgendwie in irgendeiner Form mal zur Ruhe, also oder stresst sich eigentlich eher noch mehr rein. Das wäre für mich ein Warnsignal. Dann ist immer so ein bisschen der Punkt, definitiv etwas, was auch viele sehr früh schon übersehen, ist das Thema Zähne, Einsatz von Zähnen. Also was am Anfang halt noch irgendwie süß und spielerisch ist, muss man halt gucken, wenn sich es halt auf Situationen bezieht, wo ich beispielsweise mal eine Grenze setze oder irgendwas mache, was der Hund vielleicht nicht so cool findet, wie beispielsweise Anleihen oder sonst irgendwas, ne? Und dann habe ich auf einmal diese Zähnchen wieder in meiner Hand mit drin und eventuell führt das auch zu einer Reaktion, dass ich auf einmal zucke und ich merke, ey, das tut auch irgendwie ein bisschen doll weh. Das ist dann auch schon für mich ein dolles Warnsignal für, okay, jetzt muss man hier mal wirklich aber genauer mal drauf schauen, ne? Weil darüber entwickelt sich halt letztlich auch ein, ich sag mal, für einen Hund eine sehr smarte Art und Weise, eventuell für die Zukunft mit Konflikten umzugehen. Und das wird definitiv nicht besser, wenn die Zähne größer werden und der Hund größer wird. Und dann ist für mich noch ein Thema, und zwar auch Sozialkontakt, ne? Wenn ich merke, ey, mein Hund kommt in sozialen Kontaktsituationen beispielsweise nicht zur Ruhe oder für den stellt das keine Neutralität dar im Sinne von, klar, dürfen die mal miteinander zocken, Konflikte miteinander führen und keine Ahnung, ne? Aber mein Hund kann da beispielsweise nicht abschalten in so einem Setting, ist die ganze Zeit irgendwie am sich verhalten, in welcher Form auch immer. Dann kommt für mich hinzu auch Thema Sozialverhalten. Also jedes Verhalten, was in irgendeiner Form mit einem Übermaß geht, ne, ist irgendwo auffällig. Ein übermäßiges Jagen, ein übermäßiges Flüchten, ne, als Beispiel. Also auch das wären für mich beispielsweise Situationen, wo ich sage, okay, klar, am Anfang, wenn die Hunde ihre Erfahrungen sammeln, ist das mal, sei es mal dahingestellt, ne, da muss man die halt ordentlich anleiten. Aber wenn ich halt merke, okay, der Hund wird größer und größer und größer und das wird doller und doller und doller und schlimmer, ja, und ich merke auch, dass andere Baustellen sich mit auftun, wie beispielsweise Hundebegegnungen werden irgendwie ein bisschen unruhig mit dazu, ne, dann wäre das spätestens für mich auch das Signal, wo ich sage, okay, da muss dann auch nochmal jemand drauf gucken, ne, dass sich das nicht in eine komplett falsche Richtung mitentwickelt. Ja. Ja, und ansonsten auch so Klassiker, was ich halt auch häufig habe. Also ich arbeite ja also viel auch mit Arbeitshunden, weil halt einfach ich viele auch Arbeitshunde selber habe. Und auch Reaktionen gegenüber Umweltreizen, ne? Wenn das dann so ein nach vorne in die Leine springen ist, wenn ein Auto vorbeifährt. Ne? Das ist am Anfang auch etwas, das probiert ein junger Welpe mal aus und vielleicht finden das Menschen auch mal süß irgendwie so. Ja, aber ich habe ganz, ganz, ganz viele Hunde, die im pubertären Alter sind, die ein sehr, sehr, sehr gefestigtes, fehlgeleitetes Beutefangverhalten beispielsweise darüber entwickelt haben oder ne, es in solchen Situationen dann zeigen. Ne? Mhm. Und also das ist definitiv ein Warnsignal mit 5 Ausrufezeichen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube wirklich, die Empfehlung ist ja grundsätzlich immer lieber zu früh als zu spät, weil wenn es, wie du am Anfang ja gesagt hast, wenn es einmal drin ist, dann ist es mehr Arbeit. Lieber rechtzeitig holen, damit es gar nicht erst entsteht. Und ich glaube vor allem, wenn man ja auch Hunde, wo ich ja auch ein Fan von bin, aus dem Tierheim holt oder aus dem Tierschutz holt oder von mir aus auch aus dem Ausland holt, je nachdem, dass man dann halt eben wirklich sagt, hey, ich hole mir einfach von Anfang an jemanden, damit ich einfach eine Grundlage lege.
Es ist definitiv auch billiger. Also, ja. Wenn ich mir angucke, ne, also das ist ja genau der absurde Grund, warum sich viele Menschen ja keine Hilfe holen, ist ja auch, ich verstehe es ja auch irgendwo, ne, es ist, kostet halt Geld, ne, kein Mensch macht das irgendwo umsonst, weil es halt auch Zeit ist, ne, die das Ganze beansprucht, also für die Hundetrainer, also für uns letztlich, ne, dementsprechend, ja, es kostet Geld, sich Unterstützung zu holen und sich auch Unterstützung von Anfang an zu holen, wo vielleicht bestenfalls auch keine Probleme dabei sind, aber das ist halt einfach dann, ich sag mal, deutlich überschaubarer, als wenn ich mir jetzt beispielsweise meine Kundenakten anschaue, wo ich wirklich Hunde dabei habe, die leider Gottes schon so lange in einem Fehlverhalten feststecken, wo das so automatisiert und konditioniert ist. Das hätte man in der sicher in der Hälfte der Zeit und für den Hälften des finanziellen Aufwandes geschafft, wenn man halt einfach von Anfang an da anders an die Sache rangegangen wäre. Ne, oder ja. Andere, ja. Bausteine, Fokus gesetzt hätte, so. Na, deswegen. Ja. Ist das immer so ein Trugschluss?
Ja, Dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Und dann erstmal vielen Dank für heute, für deine Zeit, für alles. War richtig cool. Das Gespräch hat richtig Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, danke auch nochmal für die Einladung. Es hat mir auch riesig viel Spaß gemacht. Und ja, hören wir uns ja, sehen wir uns ja nochmal.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.